Man erzählt von Lahmen, die wieder laufen plötzlich, von Blinden, die nie gesehen haben, ein Leben lang und plötzlich etwas gesehen. In einem Dorf da in der Nähe soll er sogar einen Toten aus dem Grab rausgeholt haben, der eigentlich schon hätte müssen stinken. Ich muss zugeben, der blinde Bettler, den man von ihm erzählt, der scheinbar wird gesehen, den kenne ich sogar. Den habe ich jemanden gesehen, betteln hier in der Stadt, und jetzt hockt er nicht mehr da, und es gibt einen, der sagt, er sei da, und er sieht wieder. Also, aber ja, das geht mich ja alles nicht so viel an. Auf jeden Fall hat der Jesus ganz schön Chaos gestiftet. Und die Führer vom Volk in Jerusalem, die haben nicht wirklich gemacht, nicht wirklich gewusst, was sie jetzt mit dem machen sollen. Also, eigentlich haben sie schon gewusst, was sie gerne würden. Sie hätten ihn nämlich gerne weg gehabt. Also, umgebracht, meine ich. Aber das ganze Volk hat ihn halt geliebt, wegen dem halt auch das grosse Chaos. Alle waren beeindruckt. Und die Führer vom Volk, die wollten ja nicht eine Revolution anzetteln, weil sie den Lieblingswunderheiler vom Volk umbringen. Das kommt in der Regel nicht so gut an. Darum ist so langsam so hin und her, was macht man jetzt mit dem Jesus? Einmal ist es so weit gegangen, dass sie ein paar Soldatenkollegen von mir geschickt haben, da bin ich nicht dabei gewesen, und die haben gesagt, nehmen den Jesus gefangen. Aber dann sind meine Kollegen zurückgekommen ohne einen Gefangenen. Und wisst ihr wieso? Die Soldaten waren so beeindruckt von dem Jesus, dass sie ihn einfach nicht mitgenommen haben. Komplette Befehlsverweigerung. Ja, am Ende ist er dann doch noch gefangen genommen worden. Ganz unauffällig in der Nacht, so ein bisschen außerhalb von Jerusalem, dass die Volksmenge nicht so viel merkt davon. Einer von seinen Freunden hat Geld bekommen, dass er zeigt, wo er ist, und wer sagt schon Nein zu einem Sack voll Geld. Nach der Gefangennahme ist es hin und her gegangen, so noch ein bisschen weiter. Für Kreuzigungen ist nämlich der Pilatus zuständig. Und der Pilatus, den hat man zuerst müssen davon überzeugen, dass er wirklich das macht, was die Leute wollen, also dass er den Jesus kreuzigt. Ich glaube, der Pilatus hat den Jesus nämlich noch spannend gefunden und hat eigentlich gar nicht so Lust gehabt, ihn umbringen zu lassen. Wo sie dem Pilatus dann aber gesagt haben, wenn du den nicht umbringst, dann stellst du dich gegen Kaiser, da haben sie ihn im Sack gehabt. Das darf Pilatus natürlich nicht riskieren, dass man von ihm sagt, er steht gegen Kaiser, weil vom Kaiser ist er ja total abhängig. Also war schnell entschieden gewesen, der Jesus ist gekreuzigt worden. Das war alles ein bisschen stressig gewesen, weil es unmittelbar vor dem Passafest war. Das ist immer unglaublich viel los hier in Jerusalem. Aber es ist alles noch gerade gut aufgegangen. Jesus ist noch gerade so vor dem Höhepunkt vom Fest gestorben. Man hat seinen Leichnam vom Kreuz runtergenommen. Natürlich hat man vorher überprüft, dass er wirklich tot ist. Wir haben mit der Lanze in seine Seite reingestochen und dann ist Blut und Wasser rausgekommen. Und wenn beides rauskommt, dann weisst du, er ist wirklich tot. Da passiert nichts mehr. Und dann ist ein reicher Mann aus Jerusalem gekommen und hat gefragt, ob er den toten Körper von diesem Jesus darf haben. Ja gut, uns soll es gleich sein. Er hat dann den toten Jesus in sein eigenes Grab gelegt, das er für sich selber hat aus dem Felsen rauspickeln, raushauen. Ich wäre ja froh, wenn ich mir für mich oder für meine Eltern so ein schönes, teures Grab leisten könnte. Schon noch verrückt. So zum einen, wo wie ein Verbrecher gekreuzigt ist, um so ein Tamtam zu machen, jetzt, wo er ja tot ist, immer noch. Aber ja, an dieser Stelle, mit dem Grab in diesem Felsen, da komme ich jetzt erst ins Spiel. In dieser Nacht, nachdem dass Jesus gestorben ist, sind die, die ihn wollen, tot haben, auf den Gedanken gekommen, also es ist ihnen in den Sinn gekommen, dass der Jesus mal gesagt hat, dass er wird sterben. Und dass er dann 3 Tage später wieder wird auferstehen von den Toten. Und wo er da in den Sinn gekommen ist, nachdem sie ihn ja umgebracht haben, als er das in den Sinn kam, ist er schon ein bisschen Angst geworden. Irgendwie, ja schon noch komisch. Zuerst haben sie Angst vor ihm, wenn er lebt und ihn töten. Und dann haben sie Angst vor ihm, weil er tot ist. Also irgendwie, ja, selber wissen. Mir soll es recht sein, weil mir hat das ja Arbeit gebracht. Sie sind nämlich wieder zum Pilatus gegangen, das wird so zu einer neuen Gewohnheit im Moment. Und haben ihm dann die Geschichte erzählt und dann gesagt, stell dir mal vor, was würde passieren, wenn jetzt seine Jünger kommen, den toten Körper stellen aus dieser Grabhöhle, irgendwo verstecken oder was auch immer, und dann behaupten, der ist auferstanden. Das gibt ja erst recht einen Volksaufruhr. Das hat der Pilatus natürlich schnell eingesehen. Also sind wir Soldaten gekommen und haben die Grabhöhle gesichert. So gut, wie wir nur können. Ich meine, es ist ja keine komplizierte Aufgabe. Toten bewachen ist natürlich ein Kinderspiel für uns erfahrenen Soldaten. So einer läuft ja nicht mehr weg. Aber wir lassen uns natürlich nicht nur darauf verlassen, dass der nicht von selber wegläuft. Es ist ja um die anderen gegangen. Es ist ja um seine Anhänger gegangen, die ihn stellen könnten. Also haben wir wirklich ganze Arbeit geleistet. Vor so Höhlengräber wird ein grosser Stein hergerollt. Ihr seht nicht auf dem Bild. Und das kann einen allein schon gar nicht wegnehmen. Das ist wirklich ein rechter Brocken. Und wir haben ihn dann noch versiegelt, den Stein, für das wir überprüfen können, dass er ja nicht bewegt worden ist, dass wir wirklich immer wissen, mit diesem Grab ist nichts passiert. Und dann habe ich mit meiner Wachgruppe dort Stellung bezogen und wir haben Tag und Nacht wach gehalten. Das kennen wir, das ist kein Problem von uns. Ein Toten bewachen ist ja eigentlich wirklich eine gemütliche Aufgabe. Das Einzige, was sicher ist, ist, dass nichts passiert. Eigentlich. Also am Anfang ist ja wirklich Tag und Nacht nichts passiert. Aber dann, am frühen Morgen vom dritten Tag, da hat es uns wortwörtlich umgehauen. Normalerweise liebe ich genau den Moment von einer Nachtwache. Wenn es so ganz langsam hell wird, der Himmel fährt sich langsam rot am Horizont, es wird von Minute zu Minute heller und man weiss, bald kommt die Sonne, die kühle Nacht wird weichen und ein neuer, warmer Tag fängt an. Das ist so ein richtig schöner Moment von der Nachtwache. Ich teile mich immer am liebsten für diese Stunde ein. Ja, an diesem Tag war es nicht ganz so gewesen, wie sonst immer. Kein gemütlicher Sonnenaufgang. Nein, es hat uns wortwörtlich umgehauen. Wir haben von weitem gesehen, dass Frauen kommen zu laufen, das ist aber noch nicht das, was uns umgehauen hat. So ein paar Frauen, die zu dem Jesus gehört haben und haben schon angefangen zu überlegen, was sagen wir jetzt denen, wie erklären wir jetzt denen, dass sie den Stein nicht dürfen wegnehmen, weil da ist so Tradition, dass man Tote mit Öl salben, dass der Körper gut schmeckt, dass es eben nicht so stinkt. Und für das hätten sie ins Grab rein wollen, aber das dürfen sie natürlich nicht, weil der Stein ist versiegelt und wir sind da gerade am Überlegen gewesen, wie machen wir jetzt das mit diesen Frauen, die da kommen zu laufen. Und in dem Moment, ich weiss eigentlich gar nicht, wie ich das erklären soll. Ja, es hat uns halt umgehauen, also anders kann ich es nicht sagen. Und mich haut nicht so schnell etwas um, aber, ja, aber das. Plötzlich hat es hell geleuchtet, wie wenn die Sonne nicht irgendwie am Horizont so ganz gemütlich wäre aufgegangen, sondern wenn sie unmittelbar vor unseren Augen gestanden wäre, so vor meiner Nase. Wie ein Blitz war es gewesen. Aber nicht wie ein Blitz, der hell aufleuchtet und dann wird dunkel, sondern ein Blitz, der bleibt und einfach, ja, uns hat es geschüttelt, wie ein kräftiges Erdbeben. Und in diesem Licht war so eine Gestalt gewesen, weiss und hell leuchtend, grösser als ein Mensch. Viel größer. Er hat eigentlich nicht gefährlich ausgesehen. Und trotzdem haben wir, ja, wie soll ich jetzt das sagen? Also, zuerst hat es uns umgehauen und dann haben wir uns verkrochen, weil wir Angst hatten vor dem Ding. Aber das verratet er niemandem, dass ich das jetzt gesagt habe. Ich darf ja nicht zugeben, dass ich mich vor Angst verkrochen habe. Sonst ist meine Karriere als Soldat und Wachmann an diesem Punkt am Ende. Aber bei diesem Wesen, ja. Sie sagen, es sei ein Engel gewesen. Er hat dann auf jeden Fall den grossen Stein weggewälzt, wie wenn er ultra leicht wäre. Und ich weiss genau, wie schwer so ein Stein ist. Und dann ist er gemütlich draufgehöckelt. Das Engelwesen. Etwa so. Da seht ihr übrigens noch meine Füße, so wenn ich ungern zugebe, dass das ich bin. Die Frauen, die wir gesehen haben, die sind in dem Moment auch gerade angekommen. Und Ich glaube, dass ja, die haben weniger Angst als wir. Aber das verratet er wieder niemandem, sonst verliere ich noch mein Gesicht. Der Engel hat sie dann angesprochen und gesagt, dass sie Jesus, den Gekreuzigten, suchen. Das haben sie ja schon gewusst, wen sie suchen. Was aber neu ist, ist, dass der Engel gesagt hat, der ist auferstanden. So, wie er es vorausgesehen hat. Und dann hat er gesagt, kommt und schaut euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Ich habe natürlich gewusst, das kann nicht sein, weil ich ja die ganze Zeit das Grab bewacht hatte. Es ist schon irgendwie eigenartig, weil versiegelt war es ja auch die ganze Zeit, aber es war tatsächlich leer. Also ich bin natürlich nicht rein, so lange das Engel-Ding da war. Aber ich habe von weitem aus meinem Büschli, wo ich mich versteckt habe, reingeschillt und es war leer. Der Engel hat die Frauen dann zu den Jüngern von Jesus geschickt und ihnen gesagt, wo dass sie Jesus werden treffen in den nächsten Tagen. Ich bin dann noch schnell gegangen, nämlich zu den führenden Priestern, die uns den Auftrag gegeben haben, um das Grab zu bewachen, und habe ihnen ganz kleinlaut erzählt, was passiert ist, was wir gerade weggelebt haben. Puh. Zum Glück, sie waren nicht so hässig auf mich, wie ich gedacht habe, bin ich ganz überrascht gewesen. Sie haben mir sogar Geld gegeben. Richtig viel Geld. Dafür, für das wir das Geld bekommen haben, haben wir die Geschichte so erzählen sollen. So, dass die Jünger von Jesus in der Nacht gekommen sind und uns überwältigt haben. Natürlich ein völlig abwegiger Gedanke. Wir würden uns doch nicht von so ein paar Jüngern überwältigen. Aber ja, das ist die Geschichte, die wir jetzt erzählen. Und dass dann die Jünger den Stein haben weggeschoben, dass sie den toten Körper von dem Jesus gestohlen haben, für das sie können behaupten, er sei auferstanden. Ich weiss natürlich, dass das nicht stimmt. Ich bin ja dabei gewesen. Aber hey, Geld regiert die Welt. Und ich habe natürlich Ja gesagt zu diesem Vorschlag und so einem Sack voll Geld. Da sagt man nicht Nein. Also wenn jemand fragt, das ist Geschichte. Die Jünger haben uns überfallen und dann den Leichnam gestohlen. Von dem Engel und so habe ich euch nichts erzählt. Können wir uns darauf einigen, oder? Oder hat mich jemand vom Engel gehört? Reden? Ja. Nein, sehr gut. Danke vielmals. Also schnell weg mit dem Bild. Übrigens, wisst ihr, was ich auch noch verrückt finde? Die Jünger und die Freunde von diesem Jesus, die haben gar nicht mit seiner Auferstehung gerechnet. Obwohl er anscheinend sie davon gelehrt hat, obwohl er das angekündigt hat. Nur seine Finden, nur die ihn umbringen lassen, nur die haben im Voraus an die Geschichte der Auferstehung gedacht. Die, die es darum gegangen ist, seine Freunde, die haben das gar nicht erwartet. Und auch später hat es noch eine echte Zeit gedauert. Ich habe später davon gehört, dass die Jünger diesen Frauen, die wir beim Grab gesehen haben, nicht so wirklich geglaubt haben, was sie ihnen vom Engel und vom leeren Grab haben erzählt. Die Frauen, die haben sofort geglaubt. Die haben sich unglaublich gefreut an diesem Grab. Das habe ich ja gesehen. Aber von diesen Jüngern habe ich immer wieder Geschichten gehört in den nächsten Tagen, dass sie sich nicht sicher waren, dass sie doch noch zweifelt haben. Sogar noch später, wo sie den Jesus scheinbar selber gesehen haben. Ich denke, die haben sich fast nicht gewagt, nochmal zu glauben und nochmal Hoffnung zu haben. Ich denke, das mit der Kreuzigung von ihrem Jesus ist schon fast zu brutal gewesen für dich, für die. Aber ich glaube, so, wenn ich sie jetzt höre, ein paar Wochen später, ich glaube, jetzt sind sie sich sicher. Man hört sie jetzt immer wieder von diesem Vorfall erzählen und sieht immer wieder von diesen Jesus-Jüngern hier in Jerusalem. Sie predigen, sie erzählen davon, dass Jesus auferstanden ist und richtig viele Leute glauben an ihn. Manchmal ist der Tempel in Jerusalem fast voll mit nur so Jesus-Gläubigen und wir anderen haben eigentlich fast keinen Platz mehr. Aber einen Punkt muss man ihnen geben. Es stimmt ja tatsächlich, was sie glauben. Also, das mit der Auferstehung, meine ich. Ich muss es schließlich wissen, weil ich bin ja dabei gewesen. Aber es ist ja gleich, weil es ist nicht so mein Thema. Ich muss jetzt gehen und muss mich um mein Geld kümmern, das ich bekommen habe. Ich baue nämlich ein Haus damit. Der Wachmann war ganz nah dran am grössten Wunder der Menschheit, am Wendepunkt der Weltgeschichte. Er war dabei bei der Auferstehung von Jesus, der erste Zeuge sozusagen. Und er freut sich über Geld. Jetzt ist es für uns natürlich ganz einfach, mit dem Finger auf so einen zu zeigen. Ich fürchte nämlich, manchmal sind wir ein bisschen wie der Machmann. Wir sind ganz nah dran bei Jesus. Er ist da, er will uns begegnen und wir lassen uns ablenken von Kleinigkeiten. Geld in seinem Fall. Oder manchmal sind wir vielleicht einfach zu faul und zu bequem, um uns auf Jesus einzulassen. Oder wir haben auch keine Zeit, weil wir an diesem Tag schon viel anderes geplant haben, was uns wichtiger vorkommt. Aber die Geschichte von diesem Wachmann darf uns daran erinnern, es gibt nichts Wichtigeres im Leben, als Jesus zu begegnen. Und von ihm darf uns kein Geld von der Welt, kein Hausbauprojekt oder was auch immer das sein könnte, abhalten. An Ostern feiern wir, Jesus ist auferstanden und lebt. Und dass Jesus lebt, darf auch unser Leben immer wieder auf den Kopf stellen. Oder anders gesagt, der Wachmann hat es umgehauen, wo Jesus ist auferstanden. Und uns darf es immer wieder auf die Füße stellen, weil Jesus auferstanden ist. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden.